ich habe das Gesicht noch ein bisschen vor mir, dieser Hauptfeld. Roland Liebscher, Abiturient. Ach, da hat schon, okay, ist das jetzt ein Verbrechen, Abitur zu haben oder so? Ich würde Sie bitten, wir haben ja gesiezt damals, ja, ich würde Sie bitten, mich von diesen Manövern fernzuhalten, weil da habe ich kein Interesse dran, ja. Ich repariere hier lieber das ganze Wochenende oder während der Zeit irgendwelche Sachen, aber da irgendwie im Schlamm rumkrapschen, da habe ich, möchte ich nicht. Mit 16 hatte ich mir ja gegen den Willen meiner Eltern ein Motorrad gekauft, für 300 D-Mark damals, unheimlich viel Geld. Das war viel Geld, ja, ja. Und habe das dann total auseinandergenommen, wieder zusammengebaut, ohne dass ich überhaupt eine Ahnung eigentlich hatte. Alles nur durch Selbststudium sozusagen, ja.
Herzlich willkommen zu Die Liebscher und die Brachts. Der Podcast mit Roland Liebscher-Bracht und Dr. Petra Bracht.
Hallo, wir sind wieder zurück bei den Liebschers und den Brachts. Und tatsächlich habe ich mir heute ein Motto ausgedacht, ein Thema, das, glaube ich, dir auch so noch nie erzählt habe, wie das bei mir angekommen ist. Aha, und okay. Zwar Roland bei der Bundeswehr.
Ach du lieber Himmel, okay. Mhm.
Also, weißt du, du musst dir vorstellen, ich habe dich kennengelernt. Mhm. Wahnsinnsmähne, schwarze Locken. Ich habe dein Seitenprofil geliebt.
Wow, danke. ich dein's übrigens auch, aber das ist egal.
Okay, aber es war einfach unglaublich toll und ich dachte, ja, da ist jetzt wirklich so eine Revoluzzer und so bist du immer mit dem Fahrrad durch Frankfurt gedüst und warst so alternativ drauf. Mhm, und kurz nachdem wir uns dann des Öfteren getroffen haben, habe ich dann auch mitgekriegt, dass du bei der Bundeswehr warst.
Okay.
Und das fand ich überhaupt nicht witzig.
Okay.
Weil für mich war eigentlich irgendwie immer klar, dass man eigentlich den Kriegsdienst verweigern müsse. Mhm, weil ich war ja so drauf, also stellt euch vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das war ja so mein Motto. Und dann warst du beim Bund. Mhm. Sag mal, wie ist es denn bitte schön dazu gekommen?
Weil ganz, ganz easy, ganz einfach. Das hing damit zusammen, das waren damals andere Zeiten, zumindest bei uns an der Schule. Ich war hier in Bad Homburg an der Schule und wir waren in der Oberstufe 11 Jungs. Kein Mädel, es war früher das Jungen-Gymnasium. War
und ihr wart echt nur 11, also eine Fußballmannschaft.
Ja, eigentlich. Ja, Fußballmannschaft, 11 Jungs. Und wir haben... Das könnte auch mal irgendwann ein Podcast-Thema sein, wenn das jemand interessiert. Wir haben eigentlich also kaum was anderes gemacht als Streiche. So war fliegendes Klassenzimmer hoch 10, würde ich im Nachhinein sagen. Und damit hing zusammen, wir waren wirklich zu der Zeit, muss ich so gestehen, war einfach so super unpolitisch.
Du warst super unpolitisch?
Super unpolitisch bis dahin. Solange spannend. Ich in der Schule war, hat sich mit Politik nicht viel abgespielt. Ja. Ich habe zwar damals... Ich habe irgendwie im Kopf gehabt, ja, Kriegsdienst verweigern und so weiter und so fort. Aber ich hatte mir noch nie vorher Gedanken drüber gemacht. Und das war dann bei mir aber auch, es war auch inhaltlich bedingt. Weil was studieren? Also was überhaupt machen? Okay, irgendwas studieren. Und ich hatte mein Leben lang, hatte ich ja gebastelt an Mofas, an Motorrädern, an Autos damals noch nicht. Ja. Und ich wollte Maschinenbau studieren.
Das wusstest du schon,
Zeitpunkt.
Das wusstest
ja, du ich wollte was in der Technik machen, weil ich habe immer gerne gebastelt, immer gerne gebaut, geschraubt und so. Das war total mein Ding. Und dann war das, wie gesagt, mit der Schule, dann war Abi. Und nach dem Abi war ich erstmal heilfroh, dass das Ganze vorbei war. Und dann plötzlich kam die Einberufung. Ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet, mehr oder weniger. Und ich wusste zwar schon, dass ich technisch was studieren wollte. Damals dachte ich noch Maschinenbau, ist dann ein bisschen etwas anderes geworden. Aber damals war ich noch der Meinung Maschinenbau, eben wegen meiner Schrauberei und dieser Freude daran wirklich. Mhm. Und wie war das? Wir waren im Frühjahr mit dem Abi durch. Und dann war im Sommer, kam sofort die Einberufung. Und dann wollte ich unbedingt einfach... weil man ja ein Praktikum braucht auch fürs Studium, wollte ich eigentlich bei der Bundeswehr in die Technik rein, ganz pragmatisch. Ja, wenn ich da schon hingehe, dann möchte ich was davon haben. Ich wollte einen Einzelführerschein machen für schwere Lkw. Das hatte ich erfahren, das kann man da machen. Total teuer, hätte ich nie das Geld für gehabt. Und plötzlich war ich dann dort.
Wie, wo dort?
Bei der Bundeswehr.
Ja, schon klar. Aber wo warst du da bei der Bundeswehr? Konnte man sich das echt aussuchen, wo man da hin wollte?
Nein, überhaupt nicht. Ein bisschen vielleicht. Ach so, du meinst es wegen der Instandsetzung?
Ja, genau.
Oh, ich weiß nicht mehr, wie das kam, wie das war. Ich war, glaube ich, boah, wie war das?
Ja,
ich glaube, man konnte sich schon dazu äußern, also einen Wunsch äußern, wo man hinkommt. Und dann war ja erstmal diese Grundausbildung, ich glaube, 3 Monate war das. Mhm. Und da war das für alle das Gleiche. Und danach hatte ich mich dann beworben für die Instandsetzung. Und es hat auch geklappt. Mir ist heute nicht mehr ganz klar, was ich dafür getan habe oder tun musste.
Wo warst du eigentlich? Wo waren das?
Also es fing an hier bei Wetzlar. Da war ich in der Grundausbildung und dann war ich in Homberg an der Ohm. Ah. Das war so eine Kaserne dort und da war halt, die hatten große Instandsetzungsbereiche und da kam ich hin.
Wie lange musste man damals eigentlich noch zur Bundeswehr gehen?
Boah.
Weißt du das noch?
Ich glaube, das waren 15 oder 18 Monate.
So lange?
Ja, ja.
Okay.
Ich bin nicht mehr ganz sicher. Mhm. Ich glaube, 15. Und die Grundausbildung war 3 Monate, so blieb ein Jahr dann übrig, irgendwie so.
Okay.
Ja, ja. Und dann war aber dann, ich weiß noch, in dem Sommer, ich hatte vorher auch schon, nicht ganz lange, wie dann später, aber auch schon längere Haare. Und dann waren die plötzlich ganz kurz, als Vorbereitung auf die Bundeswehr.
Stimmt, ja, die mussten ja ab.
Die mussten ab, ja, ja. Die mussten, das ist ja heute, glaube ich, anders. Heute dürfen die ja länger sein,
ich, keine Ahnung.
Mit Haarnetz und so. Aber das
mit Haarnetz, ja.
Ich glaube es ja nicht. Ja, Sicherheitsgeschichten wegen den Waffen und so, dass die Haare sich nicht da in den Waffen verfangen.
Okay.
Da lacht sie. Ja, ja. Aber das ist wirklich.
Ja.
Und ja, dann war ich, das fällt mir jetzt, das habe ich ewig nicht drüber nachgedacht, dann war ich plötzlich bei der Bundeswehr und in der Grundausbildung, das war einfach nur, ja, Alkohol hat eine große Rolle gespielt. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Aber damals, da haben sich alle mehr oder weniger einen Scherz draus gemacht und halt Alkohol genossen.
Genossen.
Ja. Und was ein Vorteil für mich war, da war ja in der Grundausbildung auch viel Sport dabei. Und da waren schon Leute, die hatten da echte Probleme. Ich hatte da nie ein Problem, weil ich hatte mein Leben lang Sport gemacht, Kampfkunst gemacht halt. Und von daher war das auch für mich dann eher auch so eine Challenge. Ich sehe ja so Sachen eigentlich dann immer gerne als Challenge.
Roland und seine Challenge.
Ja, ja, immer das Beste draus machen halt, ja. Aber dann ging es los. Dann habe ich, also das war alles noch so einigermaßen uneinschätzbar und natürlich war das nicht gerade toll, aber ich habe keine große Erinnerung mehr dran. Aber als ich dann in die Hauptabteilung kam sozusagen, ja, also nach diesen 3 Monaten Grundausbildung, das war schon spannend, weil ich, das werde ich nicht vergessen, wir waren also an diesem Tag, boah, irgendwas zwischen 10 gefühlt und 15 neue in diesem Zug, ich glaube, diese Einheit nannte sich Zug, ein so ein Zug mit dem Hauptfeldwebel war das, glaube ich, Hauptfeldwebel, ich kenne mich da nicht mehr aus so richtig, ja. Auf jeden Fall, wir waren neu und kamen da als Gruppe hin und dann waren die anderen, die schon da waren und wir. Und dann wurden wir so aufgerufen und dann war der Uwe, glaube ich, will jetzt den Nachnamen weglassen, aber der Uwe, das war auch ein Maschinenbauer, den hatte ich schon in der Grundausbildung kennengelernt. Nee, nicht ein Maschinenbauer, war man ja damals noch nicht. Er wollte auch Maschinenbau studieren und hatte den gleichen Plan wie ich, da in die Instandsetzung. Und wir waren die einzigen beiden Abiturienten in diesem Zug. Oder Kompanie? Nee, Kompanie ist größer.
Keine Ahnung,
ich weiß auch nicht mehr. Auf jeden Fall, dann sind wir so aufgerufen worden und was für Beruf. Und es waren alles Kfz-Mechaniker, Kfz-Schlosser und lauter so Berufe. Und dann, ich habe das Gesicht noch ein bisschen vor mir, dieser Hauptfeld, Roland Liebscher, Abiturient. Da hat schon... Okay, ist das jetzt ein Verbrechen, Abitur zu haben oder so? Weil so war der Tonfall, ja? Und dann der Uwe, Abiturient. Was wollen Sie denn hier? So ungefähr war die Ansprache. Und da habe ich gedacht, naja, wir wollen hier Autos reparieren und technisch irgendwie was machen. Dann guckt er uns an, das ist mir noch nie passiert, warum kriege ich hier zwei Abiturienten rein, die können doch nichts und so weiter und so fort. Und dann hat der Uwe, hat mich angeguckt, ich habe den Uwe angeguckt und ich hatte schon da im Kopf, da kam schon so das Revoluzzertum hoch, da dachte ich mir, hey, du wirst ein blaues Wunder erleben, ne? Weil ich habe mich fit gefühlt in diesen Sachen. Ich habe zwar nie eine Ausbildung gemacht wie die anderen, ja, aber ich wusste schon, was ich kann, schon damals zu dem Zeitpunkt. Naja, und dann ging das so los und wir waren erstmal eher so die nicht so ernst genommenen. Und dann weiß ich noch, wir kamen in eine riesige Halle rein. Das waren, also damals hieß die LKWs, das waren Fauns, wenn ich es richtig erinnere. Fauns, riesige LKWs, riesige Teile. Und da waren in der Halle waren 8 oder 9 Gruben nebeneinander, also ein Riesenteil, Kantenlänge 200 Meter auf 50 Meter, ganz groß, ja. Und eine Ecke dieser Halle hat mich besonders interessiert, da musste ich immer wieder hingucken, weil da lag ein Haufen Motorräder.
Ein Haufen?
Ein Haufen Motorräder, und zwar nicht jetzt so eine Gruppe von Motorrädern, ja, schön säuberlich nebeneinander gestellt,
sondern
wie sich das gehört, sondern ein Haufen
geschmissen.
Von Motorrädern, gefühlten Haufen. Mhm. Ob sie jetzt wirklich übereinander lagen, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, da war eine Ecke, war besetzt von gefühlt 10, 12 Motorrädern. Maikos und, was war das andere, Herkules? Maikos, Herkules? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall Motorräder, mein Traum. Ja, ich hatte ja mit 16... hatte ich mir ja gegen den Willen meiner Eltern ein Motorrad gekauft für 300 D-Mark damals. Unheimlich
viel
Geld.
Das war viel Geld,
ja. Und habe das dann total auseinandergenommen, wieder zusammengebaut, ohne dass ich überhaupt eine Ahnung eigentlich hatte. Alles so durch Selbststudium sozusagen, ja. Und also wusste ich schon, mit Motorrädern umzugehen, weil das, was ich mir da gekauft hatte, das hatte einen technischen Defekt und der war nicht klar, deswegen war das auch, glaube ich, so günstig.
Sag mal, ist das dieses Motorrad, das du immer noch hast?
Ja. Das begleitet mich, ja.
Ernst?
Das ist 2 Jahre älter als ich.
Das
ist Baujahr 1954. Ah. Puch SGS, Doppelkolbenmotor. Gabelpleuel.
Okay, ja. Okay. Gut, weiter. Also.
Und das hat mich fasziniert, ja. Und dann irgendwie nach so 1, 2 Wochen, als es so einigermaßen die Stimmung okay war und er gemerkt hat, die strengen sich an, ja, bin ich zu ihm hin und habe dann irgendwie so mit, ja, melde mich und was weiß ich, wie das alles so üblich war, ja. Und was ist denn mit den Motorrädern dort? Sagt, die sollen verschrottet werden. Warum denn verschrottet? Diese tolle Motorräder, weil ich liebte alte Motorräder oder ältere Motorräder, ja. Und da habe ich ihm gesagt, sagen Sie mal, wenn ich abends nach Dienstschluss mir die mal anschaue, ob ich die wieder fahrbereit bekomme, darf ich das machen? Dann guckt er mich an, hat mich zum ersten Mal so richtig wahrgenommen. Vorher war ich nur der Abiturient, der wohl nichts eine Ahnung hat, ja. Und dann hat er zum ersten Mal, guckt er mich an, und da habe ich gemerkt, da drehten sich ein paar Rädchen. Sagt er, okay, warum nicht, ja. Und dann durfte ich das machen. Und dann habe ich mal so gesichtet, was da alles so steht, habe die also alle schön hingestellt. Ich glaube, der Uwe hat mir noch geholfen damals, der andere Abiturient. Mhm. Und dann haben wir geguckt, anspringen, nicht anspringen, Batterie und was da so alles so erstmal zu checken war. Und dann haben wir mit dem ersten angefangen und das war kein großer Akt und da lief die Kiste.
Habt ihr zusammen gemacht, der Uwe und du?
Boah, wenn ich das nur wüsste.
Weil den Namen habe ich noch nie gehört von dir. Ich wusste gar nicht, dass ihr zu zweit wart.
Ja, wir haben Streiche gemacht, das hat sich da fortgesetzt, auch bei der Bundeswehr nachher. Okay. Das darf ich aber, glaube ich, gar nicht erzählen, das ist schon heftig. Auf jeden Fall.
Ich weiß nur, dass du oft am Wochenende nicht zu Hause warst, oder?
Ja, das war noch eine andere Geschichte.
Aber okay,
es fing schon vorher an. Aber ich war, ja, ich hatte oft, wie nannte sich das, Wochenendarrest? Aha. Weil ich irgendwie nicht eingesehen habe, dass Leute, die blöd sind, dass ich nicht zu denen sagen kann, dass sie blöd sind. Das hat mir da schon, also da hatte ich ein richtiges Problem. Aha. Also ich erkenne Obrigkeit an. Wenn die irgendwas mir voraus hat, mein Kampfkunstlehrer später, habe ich ohne weiteres akzeptiert, weil ich wusste, der kann mehr. Aber Bundeswehr ist halt so eine Institution, da gibt es eine Rangordnung, eine Hierarchie. Und derjenige, der da über dir steht und dir was zu sagen hat, der muss nicht unbedingt mehr wissen als du. Ja. Und da war es halt so der Fall, dass ich da Leuten begegnet bin, die waren nicht hoch in meiner Achtungsskala. Und da habe ich auch nie einen Hehl draus gemacht. Und dann habe ich dann eben auch meine Meinung gesagt und dann war ich halt am Wochenende im Arrest.
Okay, gut. Also das war ein kurzer Schlenker, aber jetzt nochmal zurück. Also ihr oder du hast dann
also wir haben dann, ich kann es nicht mehr im Einzelnen sagen, ob das zusammen, ja. Wir können mir schon vorstellen, dass wir das zusammen gemacht haben. Falls dieser Uwe das hört, Uwe, melde dich doch mal. Aber dann haben wir diesen ganzen Haufen Motorräder eins nach dem anderen repariert und die konnten weiter benutzt werden. Und dann war unsere Position in dieser ganzen Sache halt viel, das ging so weit, ich hatte null Interesse, null Bock eigentlich, ja, auf irgendwelche Manöver. Vor allen Dingen nicht im Winter. Nicht, wenn es draußen kalt ist.
Kalt und nass, ja. Oder?
Die haben sich zwar mal Spaß draus gemacht, weil die haben dann auf den Panzern geschlafen, weil die waren noch warm vom Motor und da war es schön kuschelig drauf. Aber da hatte ich null Interesse dran. Und das habe ich dem auch, wir hatten dann irgendwann so ein gutes Verhältnis, weil wir waren dann irgendwann, waren wir die beiden in diesem ganzen Zug, die schwierigen Sachen repariert haben. Weil die anderen haben 0815 nur gelernt und wir haben halt, wir sind da anders rangegangen. Ich bin ehrlich gesagt damals schon so da rangegangen, wie ich später an die Schmerztherapie rangegangen bin. Einfach nur logisch überlegt und System, was, wo hängt's, wie kann man es reparieren, Folgesysteme übertragen und so. Das war damals schon mein Ding. Und das hatten wir den anderen, darf man das so sagen? Wir hatten das denen voraus. Ja, wir waren Freidenker, auch was die Motorräder und die Reparatur von Founds anging. Wir haben uns nicht an Regeln gehalten. Wir haben das Problem versucht zu analysieren auf unsere Art und Weise und kamen damit oft besser zum Ziel als mit 0815 Vorgehensweisen, die eben dann irgendwann in der Sackgasse waren.
Okay, also du hast dich davor drücken wollen, dass du nicht im Winter.
Genau, das habe ich ihm auch gesagt. Ich habe ihm gesagt, ich gebe hier echt Gas, ich repariere da die ganzen Kisten. Also nicht, siehst du mit den Worten, schon ein bisschen mehr auf Abstand, ja. Aber das war so die Botschaft, die rüberkam. Ich hau hier richtig rein. Aber ich würde Sie bitten, wir haben ja gesiezt damals, ja, ich würde Sie bitten, mich von diesen Manövern fernzuhalten, weil da habe ich kein Interesse dran, ja. Ich repariere hier lieber das ganze Wochenende oder während der Zeit irgendwelche Sachen. Aber da irgendwie im Schlamm rumkrapschen, da habe ich, möchte ich nicht. Was bilden Sie sich ein? Kam da irgendwie so. Na, ich hatte einen Draht zu dem dann mittlerweile. Und wir haben da nie wieder drüber gesprochen, aber ich war auf keinem einzigen Manöver, außer einem, im Sommer. Oh, da haben wir doch einen LKW abgebrannt, aus Versehen.
Ein was habt ihr gemacht?
Ja, das fällt mir gerade so ein. Das war einer von den Streichen.
Die Story kenne ich auch nicht.
Nee. Aber warte mal, ist ja verjährt eigentlich, ja. Also nachher vielleicht, wenn es passt. Auf jeden Fall, wir hatten dann einen immer besseren Stand. Und da gab es, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, in welcher Regelmäßigkeit, ich glaube einmal im Jahr, zweimal im Jahr, gab es riesige Untersuchungen. Das war immer Stress hoch 10 für die ganze Gruppe dort, die da gearbeitet hat. Weil da mussten die alle durch den TÜV. Und da kamen auch Externe. Also nicht von uns, kamen also Externe.
Diese großen V-Last.
Diese Riesenteile, ja.
Kraftwagen.
Und alle anderen auch.
Also, alle.
Praktisch alles. Ich glaub, alle Fahrzeuge der ganzen
Einheit vielleicht.
Der ganzen Kaserne.
Oder so.
Ich glaube, alle Fahrzeuge mussten da durch den TÜV. Gleichzeitig nicht mehr, weiß ich alles nicht mehr. Auf jeden Fall, das war immer eine riesen Stressgeschichte. Da gab es schon Geschichten. Wenn das ist, dann ist der Hauptfeldwebel ganz schlecht drauf, weil da ist von morgens, nachts und sonst was, 7:24 so ungefähr, ist einfach nur Stress, bis das bereinigt ist. Ne? Und dann ist es wirklich super gut gelaufen. Und der hat uns auch später gesagt, dieser Hauptfeldwebel, der hat uns gesagt, dank euch haben wir das auf eine Art und Weise hingekriegt dieses Mal, die sich wirklich unterscheidet. Und dann hatten wir wirklich Eisen im Feuer bei dem. Und das war für mich, ich war bei der Bundeswehr, aber das hatte mit Kämpfen, Gewehren und sonst was, Waffen, für mich eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ich habe mich voll da reingekniet und ich habe mich immer gefreut, wenn er kam, sagte, Gefreiter Liebscher, und wann war ich dann Gefreiter oder Hauptgefreiter, oder keine Ahnung, ja. Hat mir so eine kleine Laufbahn dann auch gemacht in diesen 15 Monaten. Ich habe was für Sie, schaffen Sie eh nicht, so ungefähr. Weil er genau wusste, dann schaffe ich es. Und dann habe ich damals, das hatte ich voll vergessen, das fällt mir jetzt wieder ein, wo wir uns drüber unterhalten. Das war das Vorüben für später. schwierige Probleme erkennen und lösen.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Wenn ich mir das jetzt so überlege, das hat wohl alles schon so seinen Sinn gemacht. Naja, und ja, immer wenn es um diese Hierarchie ging, bin ich halt angeeckt und war dann halt einige Wochenenden dort, weil ich einfach den Leuten gesagt habe, was ich von ihnen halte. Und es hat halt gegen die Dienstvorschriften verstoßen. Aber das ging nicht anders. Da war ich zu sehr Revolution. Ich war aus der Schule immer gewohnt. Ich war auch Klassenführer. Ich soll auch von der Schule geworfen werden, weil ich die Klasse dazu verführe, irgendwie sich gegen die Lehrer aufzustellen. Und lauter so eine Sache ist gelaufen. Ich war also der Typ, der, wenn ich im Kopf, oder bin es eigentlich heute noch, was heißt war, ich bin das ja heute noch, wenn ich irgendwo erkenne, dass Sachen ablaufen, dass Sachen geschehen, die ich für nicht in Ordnung halte, dann setze ich mich dafür ein, dass sich das ändert.
Das stimmt, das hast du da auch gemacht. Aber es war, also auf jeden Fall, dieser Vorgesetzte von dir, den hast du absolut akzeptiert und der hat auch niemals was gegen dich unternommen, oder?
Nee, der hat mich geschützt, ganz im Gegenteil. Cool. Der hat mich geschützt. Nein, es gab einen, so einen Hauptgefreiten. Und der hat sich da gefühlt wie der Schiedsrichter beim Fußballspiel, so ungefähr. Ja? Mhm. Der hat, wie soll ich das jetzt? Du hättest zu Patienten gesagt, einfach strukturiert.
Okay.
Das war so dein Wort, was ich immer gelernt habe. Mhm. Ja? Und der hat sich aufgespielt. Und wenn sich so ein Mensch aufspielt, sage ich ihm einfach, hey, pass auf, du bist ein Blödmann, jetzt lass mich in Ruhe hier meine Arbeit machen. Aber das war da halt nicht möglich und deswegen saß ich dann halt am Wochenende in dieser Arrestzelle.
Aber was ich schon spannend finde, also weil auf der einen Seite erkennst du Menschen an, also die mehr wissen, die stellst du
ohne
auch
Probleme.
Über dich, das kenne ich ja.
Ohne Probleme.
Auf der anderen Seite aber hast du auch dieses Gefühl, wenn dem nicht so ist, dann musst du das kundtun. Und ich habe mich auch immer gefragt, wie so ein Charakter, wie du einer bist, wie da so die Hierarchie auch anerkennen konnte in deiner Kampfkunst-Ära, also gerade im Wing Chun. Aber mittlerweile verstehe ich das, also jetzt gerade noch mal mit diesem Gespräch, weil dein Lehrer, der Sifu Kernspecht, das ist ja wirklich ein extrem intelligenter und belesener Mensch. Und jetzt verstehe ich auch, warum du ihn auch immer so verehrt hast, ja, weil ich habe ja...
Also, heute noch,
das ist,
heute noch.
Ja, stimmt, es stimmt und ihr habt ja auch immer noch guten Kontakt miteinander und das finde ich super schön, aber das ist schon auch eine Fähigkeit, da zu differenzieren, also erkenne ich an und wann sage ich schon mal, hey, bitte einfach leise sein
einfach stopp
und das
und
ist...
Bleib bei deinen Leisten, so ungefähr. Aber mir fällt gerade auf, zwei Sachen würde ich gerne noch erzählen. Die eine ist die, warum mir das auch so Spaß gemacht hat, dann dort in dieser Instandsetzung. Mhm. Weil immer, wenn wir ein Motorrad fertig gemacht hatten, was macht eine Werkstatt, wenn ein Auto repariert ist?
Ja.
Eine Probefahrt. So, und die Probefahrt mit den Motorrädern, das war natürlich gigantisch, weil da war ein Truppenübungsplatz direkt dabei, mit Hügel hoch, Hügel runter. Wir sind dann mit den Motorrädern durch diese Hügel gepäst und haben Probefahrt gemacht, stundenlang, aber egal, wir haben Probefahrt gemacht und dieser Hauptfeldwebel, der hat es toleriert. Der wusste das, dass wir da fetzen gegangen sind, ja, und dass wir da Spaß hatten. Aber das war dem egal und das fand ich auch toll in der Situation, weil der hat uns gelassen, wie wir sind, weil wir haben unsere Arbeit fantastisch gemacht und hatten dann eben entsprechend auch, sind halt so behandelt worden.
Ja. Das ist die eine Sache und was die zweite Sache?
Ja, das ist das, was ich vorhin erzählt habe.
Ja, da hätte ich dich nämlich auch nochmal gefragt, dieses Sommermanöver.
Dieses eine Sommermanöver.
Aha.
Und zwar war das damit verbunden oder war das nochmal...
Ich kenne das nicht, ich kenne diese Story
das kann auch ich bin nicht. Auch ich bin gar nicht gerade ganz sicher, ob das ein Manöver war oder ob das im Zusammenhang mit einem Manöver war. Auf jeden Fall, da war ein ganz, ganz trockener Sommer. Das könnt ihr mal googeln. Es gab einen trockenen Sommer, da waren die ganzen Bauern... total am Leiden, weil die Tiere hatten kein Stroh und kein Heu und nichts. Und da ist unsere Kompanie, sage ich jetzt mal, ohne zu wissen, ob das stimmt, die ist mit den Founds ausgerückt, was auf der einen Seite völlig blöd war, weil das waren Schwerlastkraftwagen, ja, wo man richtig schwere Sachen transportieren konnte. Unser Stroh wiegt ja nichts im Vergleich dazu.
Ach, ist das Stroh?
Ja, wir haben Stroh gefahren, wir haben Strohballen gefahren. Mhm. Und
ich ahne, ja.
Nein, und diese Strohballen, die waren sehr, sehr leicht, aber die Bauern haben die gebraucht und wir sind da tagelang, glaube ich, immer wieder gefahren und haben transportiert und dann irgendwann ging uns das zu langsam. Und also ich bereue das auch heute, dass wir das gemacht haben, weil es war nicht in Ordnung, ja. Aber damals, wir fanden das cool, weil die Fauns, die fuhren, die waren abgeriegelt bei 60, 65. Wir wollten ja den Bauern das Stroh bringen, ja. Mit 65, hunderte von Kilometern, das war in Norddeutschland irgendwo, da bist du unterwegs.
Einfach. Also ihr wolltet Stunden den Bauern das Stroh und das Heu schneller bringen, ne?
Ja. Das war das Ziel. Und irgendwann sitzen Uwe und ich in diesem Faun und spekulieren und philosophieren darüber, warum die Faun so langsam sind. Und dann dachten wir uns, gucken wir doch mal nach. Weil die hatten, wie war das? Die hatten einen Gaszug, über den halt praktisch Gas gegeben wird. Ja, waren ja alles Diesel. Und ich hoffe, es war ein Diesel. Ja, ich glaube schon. Ja, es war ein Diesel. Und da haben wir uns die Mechanik angeguckt. Und dann haben wir gesehen, dass die Abriegelung dadurch zustande kam, das war so ein Hebel, wo gezogen wurde. Und wenn er geöffnet hat, wurde Gas gegeben sozusagen. Und da war ein Anschlag. Und der Anschlag war im Gehäuse drin. Wahrscheinlich deswegen, weil auf keinen Fall schneller gefahren werden darf. Mhm. Aber Gussgehäuse, ein geplanter Maschinenbaustudent weiß das schon vor seinem Studium, Guss ist sehr fest, aber auch sehr spröde. Mhm. Also diese Art von Guss. Und dann weiß ich noch, darf man das erzählen?
Ich weiß ja nicht, was du gemacht hast, weil
ja,
du
das war nicht so richtig schlimm. Wir haben uns vor allem auch die Folgen waren uns ja nicht klar. Auf jeden Fall, dann hatten wir plötzlich einen Hammer in der Hand. Und dann dachten wir so, ob denn dieser Anschlag da, wo das abgeregelt wurde, ob der vielleicht nachgibt. Und haben wir so ein bisschen so Pläng-Pläng gemacht. Und dann wurde aus dem Pläng wurde Knall. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, ob es Uwe war oder ich, das halten wir mal offen, ja, falls da noch jemand irgendwas zu sagen möchte. Irgendwann kracht dieses Ding weg und hinterher hatten wir einen Hochgeschwindigkeitsfaun.
Wie hoch?
Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube,
da gab es wahrscheinlich gar nicht
die Zahl. Ich glaube, die Anzeige auf dem Tacho, die war bei spätestens 80, 90 war die Schluss. Boah. Aber wir fuhren schneller. Wie schnell, weiß ich nicht. Ja. Aber wir fanden das toll, weil jetzt kamen wir schnell zu den Bauern und die hatten ihr Stroh schneller und die armen Tiere hatten eben ihr Stroh. Und diese Fahrzeuge, die wurden gewechselt und irgendwann fahren wir so und da sehen wir die Feuerwehr und wir waren in einem anderen Auto dann an dem Tag. Und da war offensichtlich ein Faun abgebrannt. Und wir haben es nie rausgekriegt, ja, ob das der war, den wir hatten, den wir da bearbeitet haben. Aber wir hatten ein super schlechtes... Nein, null. Um Gottes Willen. Null. Passiert es überhaupt nichts. Das war, die haben einfach nur, der hat irgendwann gebrannt und die sind ausgestiegen, haben abbrennen lassen, bis dann die Feuerwehr kam, bis das Stroh verbrannt war. Nein, aber das war so diese eine Geschichte, wo ich mir dachte, naja, hätte man vielleicht nicht unbedingt machen müssen, aber war schon spaßig.
Aber du weißt es nicht, ob es der war.
Haben wir nie rausbekommen. Aber es könnte schon sein, weil ein Faun, der plötzlich statt 60 dann 80, 90 fährt, da wird alles heißer und dann das Auspuffrohr, weiß nicht mehr, wo das lang ging und vielleicht ein paar Funken, keine Ahnung. Mhm. Ja, auf jeden Fall haben wir uns dann Vorwürfe gemacht, aber das war halt der Streich unserer Hammerschlag-Arie, um den Faun schneller zu machen.
Meine Güte. Warst du dann froh, als diese Zeit beim Bund vorbei war?
Ja, klar. Also, ich war auf der einen Seite...
Wie alt warst du eigentlich, als du dort warst?
Ich war ziemlich jung. Im Oktober vor dem Abi war ich 18 geworden. Ich war also mit 18,5 war ich beim Bund und dann mit 19 draußen. So ungefähr. Und dann ging es auch gleich mit dem Studium los. Das ging Schlag auf Schlag. Das war so getimed. Ich weiß gar nicht, wann wir dann... Ich hatte angefangen im September, Oktober war, glaube ich, der Beginn. Und dann ein Jahr und nochmal 3 Monate. Also war ich so im Frühjahr irgendwann fertig. Genau, und zum Sommersemester weiß ich nicht, ob das da angefangen hat. Ich war ja auf der TH. Das kann ich,
aber.
Ich glaube, Beginn war nur im Wintersemester. Bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher. Müssen wir mal nachgucken, weiß ich nicht.
Okay.
Auf jeden Fall, summa summarum, ich war total unpolitisch zu dem Zeitpunkt. Hatte überhaupt keine Berührungspunkte mit Waffen oder selber Waffen, außer in der Grundausbildung. Wobei ich auch im Schützenverein, mein Opa war Schütze, mein Vater war Schütze, ich war auch im Schützenverein. Mhm. Und so Scheibenschießen war immer schon mein Ding.
Meinst du überhaupt nicht?
Ach, ich weiß, deswegen warst du auch so sauer, als ich den Jungs immer ein Luftgewehr geschenkt habe.
Oh mein Gott, Mann.
Nein, aber anderes Thema.
Ich kann nicht erzählen.
Ja. Anderes Thema. Auf jeden Fall hatte ich kein Problem da, musste nichts machen, wo ich mir gedacht habe, das darfst du nicht machen. Mhm. Und habe mein technisches Wissen, was ich damals schon vorher mir selbst angeeignet hatte, nochmal ganz krass durch ganz viele Herausforderungen, Problemlösungen nochmal erweitert. Habe meinen 1-Jahr-Führerschein gemacht. Habe den Leuten dort geholfen. Und die hatten auch Spaß mit uns. Eine Szene war noch ganz lustig, ja, weil wir waren ja nicht ausgebildet in Kfz-Mechanik oder sowas oder mit Werkzeugen, gell. Und da gab es praktisch ein Werkzeuglager und Ersatzteillager, wo das ausgegeben wurde. Und der Typ, der dort war, war ein ganz netter. Wir haben immer mit dem rumgeflaxt und so. Und eines Tages komme ich hin und brauche etwas zum Festklemmen von einem Motor. Ja? Und ich will jetzt das Wort nicht verwenden, weil da ist der Effekt weg. Und ich bin da dahin, habe gesagt, hey, ich weiß nicht, wie das Teil heißt, aber gib mir mal einen Schraubstock zum Tragen. Guckt er mich an, so nach dem Motto, der Abiturient, ja, macht wieder hier total den Blödsinn. Der Vater, wie, was, Schraubstock zum Tragen? Sag ich, einen Schraubstock, aber nicht so ein schweres Teil, sondern handlich zum Tragen, um was zu verklemmen. Guckt er mich an, du meinst eine Schraubzwinge? Sag ich, ja, eine Schraubzwinge. Die ganze Halle hat gelacht, weil ich das Wort dafür, diesen Namen nicht kannte. Ja, und so Sachen waren halt Alltag. Ich habe die jetzt auch vergessen größtenteils, aber es waren dauernd so, die haben uns ja auch erstmal nicht ernst genommen und die arroganten Studenten und so, beziehungsweise nein, Abiturienten, wir waren aber gar nicht arrogant und wir konnten was.
Stimmt.
Und das war also nicht nur vom Hauptfeldwebel, das war auch von den Kumpels dann, also von den Kolleginnen gab es da noch nicht, also von den Kollegen. Wir haben einfach Hochachtung von denen geerntet, weil die wussten, wir wissen zwar Sachen nicht, die die wissen, aber wir haben Vorgehensweisen, auf die erstmal nicht kommen. Und wir haben voneinander auch gelernt und das war total toll.
Eine ganz andere Frage. Wie waren das dann in der Zeit, also oder ihr dann in der Instandsetzung wart? Habt ihr da noch viel Alkohol getrunken? Hat das dazu gehört?
Total, total. Bundeswehr ist Alkohol. Ich glaube, das ist heute noch so.
Wahnsinn. Eigentlich wollte ich dich jetzt fragen, würdest du heute noch mal zum Bund gehen? Aber du hast die Frage ja schon selbst beantwortet, ne?
Ja, also ich würde auf jeden Fall nicht dorthin gehen, um irgendwie Waffengeschichten zu unterstützen, aber um da technische Sachen zu reparieren. Naja gut, das kann man überlegen. Will ich mit der Unterstützung der technischen Sachen dann auch das andere unterstützen? Das wird philosophisch.
Naja. Man kann das alles einfach zusammenbringen. Also wenn du damals nicht dort gewesen wärst, dann wäre dein Weg wahrscheinlich auch ein bisschen anderer gewesen.
Absolut.
Und
absolut. Und vorher war es ja, um das mal so zusammenzufassen, jetzt bezogen auf die Schmerztherapie, wo ich dann gelandet bin irgendwann. Mhm. Wenn ich mir das so angucke, das fing an mit den Fahrrädern, die ich irgendwann repariert habe, weil ich auch kein Geld hatte, das reparieren zu lassen. Und das hat jeder Junge, glaube ich, gemacht, ja, oder auch jedes Mädchen. Und,
ja, ich nicht.
Okay, mhm. Okay. Aber heute ist, glaube ich, anders, könnte ich mir vorstellen. Und dann ging es weiter damit, ich habe nie einen Mofa bekommen. Und das war ein echtes Problem für mich. Und ich habe eine Schwester, die ist 5 Jahre jünger. Und als sie soweit war, sollte sie auch kein Mofa bekommen, aber ich hatte kein Geld, um mir eins zu kaufen. Also habe ich mir eins besorgt für ein Apfel und ein Ei, was nicht mehr lief. Habe ihr das repariert.
Wirklich?
Und da hat die Karen, ja, meine Schwester, hat von ihrem Bruder ein Mofa bekommen.
Ach komm, und durfte das dann auch fahren?
Ja, klar. So weit ging es dann nicht, dass es nicht fahren durfte. Ja. Und da habe ich das, wenn ich so erinnere, ich glaube, dieses Mofa für meine Schwester, das war die erste Reparatur, wo ich nicht wusste, shit, warum läuft das Teil nicht und was kannst du jetzt machen, damit es läuft?
Das ist ja auch immer noch so dein Vorangehen oder beziehungsweise dein Angehen von Sachen, wenn du nicht weißt, was ist, dass du guckst, wo ist die Ursache?
Ja klar, Ursachenforschung. Deswegen war ich auch dann Jahrzehnte später radikal geschockt, als ich mitbekommen habe, dass es in der Medizin und Therapie nicht so verbreitet ist, die wirklichen Ursachen zu suchen. Das war für mich eine völlig verkehrte Welt. Aber nochmal zurück dann, ging das los. Und dann ging das weiter mit meinem ersten Auto. Nee, ich hatte ein Moped irgendwann, da habe ich auch gebastelt. Dann habe ich mir mit 16, 17 dieses Motorrad gekauft, diese Puck, die ich heute noch habe.
Gesagt, ja, genau.
Voll restauriert, du weißt ja, das war ja geschenkt von Petra an mich dann Jahrzehnte später. Und dann ging das weiter mit diesem Bundeswehrabschnitt. Und das war wirklich heftig, weil wir hatten die großen Founds, wir hatten aber auch die Motorräder, wir hatten auch die kleineren.
Auch so Jeeps?
Klar. Ja. Ich weiß noch nicht mal, welche Marke das war. NSU-Jeep?
Ist egal, ich glaube, das ist egal.
Auf jeden Fall, das war halt eine Vielzahl von technischen Problemen, Herausforderungen, vor allen Dingen dann auch die andere nicht gelöst haben, wo Uwe und ich uns darauf spezialisiert haben, die zu lösen. Das hat, glaube ich, viel dazu beigetragen, so ganzheitlich an Fehlersuche ranzugehen.
Tja.
Ja, also nicht nur, ich meine, es nicht ganzheitlich von der Technik auf den Menschen übertragen, sondern ganzheitlich von einem Modell, Diesel, Benziner, Zweitakter, Viertakter, ja, immer wieder andere Problemstellungen, andere Technik und trotzdem ein Prinzip, es muss einen Fehler geben und der Fehler muss gefunden werden und dann muss er beseitigt werden, so dass er nicht mehr auftritt.
Ja, und was ich jetzt einfach nochmal so zum Schluss sagen möchte, ist, so bist du, Roland, so bist du wirklich. Du bist jemand, der von allen Seiten einfach schaut und guckt, wo ist das Problem und du gibst auch nicht auf, bevor du nicht weißt, wo eigentlich diese Ursache liegt. Und das war ja auch dieses spannende Thema zwischen uns, dass wir wirklich dann ganz heftig überlegt haben, wo ist denn eigentlich die Ursache für die Schmerzentstehung im Bewegungsapparat beispielsweise. Mhm. Und das ist schon spannend, wenn ich mir das jetzt so nochmal alles Revue passieren lasse, was du erlebt hast, bevor wir uns schon kannten. Mhm. Schön, dass wir heute darüber gesprochen haben. Ja.
Ja, dann vielen Dank für die Frage und vielen Dank für mein Erinnern, weil ich hatte viele Punkte, die ich da erzählt habe, schon total vergessen.
Tja,
das wird spannend. Wir müssen weiter damit machen.
Machen wir auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, oder?
Ja.
Ciao.
Ich freue mich, dich zu treffen, sozusagen.
Ich dich auch.